Wer von euch fühlt sich als Neuling? Hat noch nichts gehört oder wenig gehört über den göttlichen Willen?
Neuling schon.
Neuling oder als Anfänger. Ich meine, wenn man sich ein bisschen damit schon beschäftigt hat, hat man trotzdem oft das Gefühl, also mir ist es so gegangen, dass man nichts versteht oder wenig versteht. Darum bin ich dankbar, wenn ihr ganz ehrlich sagt, es ist keine Schande, es ist ganz normal, wenn man am Anfang damit zu tun hat, dass man sich überfordert fühlt und irgendwie das Gefühl hat, ich verstehe es nicht wirklich, ich kann es nicht einordnen. Jesus sagt ja in den Schriften der Luisa, am Anfang hat man das Gefühl, man hat keinen Platz, wo man das niederlegen kann oder deponieren kann, man kann es nicht einordnen, weil es neu ist, es ist eine andere Dimension, es ist göttliches Leben. Es ist die göttliche Heiligkeit. Ja, lesen ist sehr gut, aber trotzdem, wir brauchen eine Zeit, dass wir da hineinwachsen. Ja. Ich habe den Titel gegeben, da Leben im göttlichen Willen, das Leben der Seligen auf Erden, aber in der letzten Zeit ist mir das so gekommen, ich soll euch was über die lebenden Hostien auch sagen. Die lebenden Hostien und die Kreuzigung des Willens, das klingt jetzt so schlimm, ist aber, ich meine, es ist auf der einen Seite, es ist das höchste Martyrium, weil man mehr als das blutige Martyrium, sagt Jesus sogar, weil es das ganze Wesen des Menschen betrifft, nicht nur den Leib, die Hände oder die Füße. Also es ist eine Kreuzigung des ganzen Wesens, das bedeutet mein ganzes Sein, ich schenke mich Gott ganz hin, rückhaltlos, bedingungslos. Ich beginne jetzt einfach mit diesem ersten Vortrag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im ersten Vortrag möchte ich über das Thema sprechen, warum leben wir im göttlichen Willen oder was bedeutet das? Im zweiten, also was bedeutet diese Gabe? Wieso kommt Jesus jetzt und schenkt uns diese neue Gabe? Im zweiten Vortrag, was ich mich jetzt erinnere, geht es um die drei Fiat. Es sind ja drei, also der göttliche Wille ist das Fiat. Er ist der Schöpfergott. Es werde. Gott sprach in der Schöpfung aus, es werde. Im Erlösungswerk ist das ein neues Fiat und im Werk der Heiligung ein drittes Fiat. Darum diese drei Fiat. Im dritten Vortrag kommt es dann zu den lebenden Hostien. Und im vierten Vortrag möchte ich hauptsächlich über Pater Maximilian Kolbe sprechen. Pater Kolbe hat im göttlichen Willen gelebt. Er hat diese Gabe empfangen durch die Immaculata. Und das ist, wir werden sehen, etwas ganz Wunderbares, wie Pater Kolbe im göttlichen Willen durch die Immaculata gelebt hat. Er hat sich seinen Willen mit ihrem Willen verschmolzen. Er hat sich ganz auf sie ausgerichtet, weil er gewusst hat, sie ist ganz absorbiert, ganz versenkt in Gott. Also wenn ich mich mit der Mutter Gottes verschmelze, sie hilft mir bei dieser Umwandlung, bei dieser Vergöttlichung, das heißt Gott ähnlich zu werden. Es ist viel besser, die Hilfe der Mutter in Anspruch zu nehmen, als es allein zu versuchen. Und Pater Kolbe ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie die Mutter Gottes uns hilft. Das ist schon bei Grignot angekündigt, die vollkommene Hingabe, das goldene Buch, die vollkommene Hingabe, die vollkommene Andacht an Maria. Das ist diese Vorbereitung seit 3 Jahrhunderten, hat uns die Mutter Gottes durch dieses Buch, durch Grignot vorbereitet. Und Pater Kolbe hat nichts anderes getan, als dieses goldene Buch praktisch innerlich aufzusaugen als Ganzes. In seinen Schriften findet man alles wieder, was im goldenen Buch steht. Also alle Gedanken, alle Erkenntnisse von Grignot. Und auf diese Weise ist Pater Kolbe in den göttlichen Willen hineingeführt worden, ganz behutsam von der Mutter Gottes. Er hat die Luisa Picaretta nicht gekannt, er hat nichts gewusst jetzt von der Gabe des Lebens im göttlichen Willen, aber durch diese vollkommene Hingabe von Grignot ist er da hineingeführt worden, also von der Mutter Gottes direkt. Und so, das ist auch in meinem letzten Band, Band 10, das Thema, wie die Mutter Gottes uns hineinführt in dieses Reich. Wenn wir schon darüber sprechen, es ist jetzt neu erschienen, Band 10, da geht es um das Reich des göttlichen Willens kommt durch Maria. Herr Zischkin ist heute hier, dann er kommt, glaube ich, während des ersten Vortrags und bietet diese Bücher an. Da ist die Gabe im großen Zusammenhang der Kirche beschrieben. Es ist nicht eine Gabe, die plötzlich vom Himmel gefallen ist, unvorbereitet, und unvorhergesehen, sondern ganz das Gegenteil. Der Himmel hat uns über Jahrhunderte behutsam und fürsorglich vorbereitet, dass wir imstande sind, diese Gabe aufzunehmen, zu verstehen und zu leben. Und in diesem Buch habe ich versucht, diese Zusammenhänge darzulegen. Also da ist sehr viel drin, da ist La Salette drinnen, die Ankündigung der kommenden Reinigung und der neuen Ära. Und diese neue Heiligkeit, die Grignion von Montfort schon angekündigt hat und beschrieben hat, das habe ich auch in einem Kapitel, Grignion von Montfort und Pater Kolbe, also da ist, und Fatima. Fatima ist ein ganz wichtiger Punkt, denn in Fatima hat die Mutter Gottes uns gesagt, welche Schritte konkret zu tun sind, damit diese vollkommene Andacht von Grignion, diese vollkommene Hingabe auf der ganzen Welt verbreitet werden kann. Ich hole jetzt nicht weiter aus, aber nur so viel. Es ist Fatima noch nicht erledigt, weder die Weihe Russlands noch das dritte Geheimnis. Da stehen noch Dinge aus und das ist in diesem Buch dargelegt. Es gibt genug Dokumente und Beweise, Bücher, es gibt im Internet, wo man nachlesen kann, dass es noch nicht erledigt ist. Wenn Fatima wirklich erfüllt wäre, dann hätten wir heute schon das Reich des Friedens, das Reich der Mutter Gottes. Sie hat es so verheißen. Wenn die Bedingungen erfüllt werden, dann hat sie diese Zeit des Friedens verheißen. Ende der Verfolgungen, alle Völker werden zur katholischen Kirche zurückkehren. Und wir sehen ja, wie es heute ausschaut. Also daran allein erkennen wir, dass die Bedingungen noch nicht erfüllt sind. Wenn es auch mehrere Weiheversuche verschiedener Päpste schon gegeben hat, Russland zu weihen oder die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens. Und die Veröffentlichung des Fatima-Geheimnisses im Jahr 2000 ist auch unvollständig. Trotz der Beteuerungen, es wäre alles, ist es absolut sicher, dass es nicht alles war. Und die Einzelheiten findet man in diesem Buch oder auch in anderen, im Band 10. Warum leben wir im göttlichen Willen? Weil die Erlösung noch nicht alles gebracht hat. Mit der Erlösung haben wir noch nicht alles empfangen. Das mag auch unglaublich klingen, ungewöhnlich, und doch, es ist so, Jesus selbst hat das, ich suche nämlich gerade diese Stelle, er hat das selber angekündigt, wir können das im Evangelium lesen, im Johannesevangelium Kapitel 16. Dort sagt er, also ihr kennt das sicher aus der Heiligen Messe, aus den Lesungen des Priesters über das Evangelium. Ich hätte euch noch viel zu sagen, Johannes 16, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Der Heilige Geist, der Tröster, er wird kommen und er wird euch in alles einführen, er wird euch alles lehren. Also es wird gesagt, es kommt noch mehr. Und höhere Lehren, also bei Luisa Picaretta in ihren Schriften, finden wir diese Aussage Jesu, dass er selber im Evangelium angekündigt hat, es werden noch höhere Lehren kommen, noch wichtigere Lehren, eine noch größere Gabe, ein noch größeres Gut als die Erlösung. Das ist, ja, wenn wir denken ans Evangelium, dann leuchtet uns das ein. Was ist der Unterschied zwischen der Erlösung und dem Reich des göttlichen Willens, dem Leben im göttlichen Willen? Das kann man auf vielfältige Weise versuchen zu beschreiben. Jesus hat im Buch des Himmels viel darüber gesagt. Aber bevor ich sage jetzt noch ganz kurz etwas über die Person von Luisa Picaretta, für jene, die vielleicht völlig neu sind. Luisa Picaretta hat von 1865 bis 1947 in Süditalien gelebt. Und sie war eine Sühneseele, sie war ans Bett gefesselt, circa 60 Jahre lang war sie nur im Bett, ohne Aufliegewunden. Sie lebte ohne Nahrung, sie hat zwar eine Kleinigkeit jeden Tag essen müssen, damit der Erzbischof hat das verlangt, damit kein Aufsehen entsteht. Bei der Resel von Konnersreuth war ja deshalb so viel Rummel um sie in der Nazizeit, das war für sie gefährlich. Das Aufsehen wollte der Erzbischof von Trani vermeiden bei Luisa. Jetzt hat er verlangt, sie soll täglich eine Kleinigkeit essen. Sie hat alles wieder zurückgegeben. Es war kein Erbrechen im gewöhnlichen Sinn, sondern die Speise ist so zurückgekommen aus ihrem Mund, wie sie sie aufgenommen hatte, also Pasteten oder Weintrauben, unversehrt und von Duft begleitet. Das war ihre Speise, also ihre Speise war praktisch wirklich nur die heilige Eucharistie und der göttliche Wille vor allem. Und sie war eine lebendige Gekreuzigte, also sie hat die Wundmale empfangen. Und das war sicher schon ziemlich früh, also vor 1900, auf jeden Fall vor 1900. Und so hat sie die Wundmale sicher 50 Jahre oder länger getragen. Ihr Leben ist ein einziges Wunder, also da könnte ich vieles berichten. Zum Beispiel, sie fiel des Nachts in einen todesähnlichen Zustand. Jesus hat ihre Seele dann geholt und sie gingen durch die ganze Schöpfung, durchs Universum. Sie hat diese sogenannten Rundgänge gemeinsam mit Jesus gemacht in der Nacht. Und in der Früh musste der Priester kommen und über ihren ganzen Leib das Kreuzzeichen machen. Und das war dieser Gehorsam. Er hat sie durch das Kreuzzeichen wieder zurückgerufen. Die Seele war wieder im Leib und sie konnte sich bewegen. In der Früh kam ihre Betreuerin und hat sie, weil sie im Schlaf oder in diesem todesähnlichen Zustand völlig oft verkrümmt dargelegen war oder so, wie sie überrascht wurde von diesem Zustand, lag sie im Bett. Dann hat sie ihre Betreuerin aufgerichtet und Luisa war leicht wie eine Feder. Sie hatte scheinbar kein Körpergewicht. Es gibt mehr so Dinge so zu erzählen. Es gab Heilungen, es gab, glaube ich, sogar Tote, die wieder ins Leben zurückgekommen sind, Bekehrungen, prophetische Aussagen, also da gibt es Dokumente über Dokumente von Pater Bernardino Bucci in einem Bändchen verfasst. Es ist auch im Internet, glaube ich, zu finden. Meiner Tante Rosaria heißt das Büchlein mit diesem Titel. Da sind die viele Wunder von den vielen, sind nur ein paar, sagen wir. Aber es sind viele Wunder berichtet, die wunderbaren Umstände und Ereignisse in ihrem Leben. Also Luisa, kann man sagen, war außergewöhnlich im Außergewöhnlichen. Sie war schon außergewöhnlich, aber im Außergewöhnlichen war sie noch einmal außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Heiligen, weil Jesus mit ihr etwas Neues begonnen hat. Aber jetzt zu diesem Thema, die Erlösung ist noch nicht alles. Was betrifft jetzt die Erlösung? Worum geht es in der Erlösung? Es geht um die Nachahmung der Menschheit Jesu. Wir tun mit unserem eigenen Willen, mit unserer eigenen Kraft, versuchen wir Jesus nachzuahmen, seine Tugenden, die Nächstenliebe zu praktizieren. Wir empfangen die Sakramente, wir beten, wir gehen zur Heiligen Messe. Das ist das, was wir kennen und wo wir uns bemühen, wo wir bestrebt sind, heiligmäßig oder halt gut zu leben, als gute Christen zu leben, wenigstens. Das muss man wenigstens als guter Christ leben. Eigentlich soll ja jeder nach der persönlichen Heiligkeit streben, wirklich ein Heiliger zu werden. Und das tun wir aber mit unserem, sagen wir mal, mit unserem menschlichen Willen. Das heißt, ich versuche, ich mache, ich bete, ich gehe in die Messe, ich arbeite, ich praktiziere die Tugenden oder ich habe meine Schwächen und Fehler. Es geht immer von mir, also von mir aus. Ich, das Geschöpf, ich tue. Und da gibt es zwei Wesen. Hier ist Gott und da das Geschöpf. Zwei Willen, hier der göttliche Wille, da der menschliche Wille. Das ist das Verhältnis des Dieners. Wir lesen das auch bei Grignot eigentlich. Wir sehen uns als Diener, als Sklaven der Mutter Gottes. In der Heiligen Schrift heißt sie auch dienen. Also die Taufe bringt uns immerhin in das Verhältnis, in ein näheres Verhältnis zu Gott, dass wir Adoptivkinder sind. Aber wir sind noch immer nicht seine eigenen Kinder, auch nicht durch die Taufe. Da sieht man diese Entfernung, die durch den Sündenfall verursacht worden ist. Wir sind angenommen an Kindesstatt durch die Taufe, aber immer noch nicht seine eigenen, seine sogenannten leiblichen Kinder. Da fehlt noch was. Es ist immer eine gewisse Distanz. Schöpfer, Geschöpf. Diese Distanz ist letztlich unüberbrückbar im Reich der Erlösung. Wir sind angenommen, wir sind erlöst, aber wir sind nicht sozusagen eben diese Erben, diese leiblichen Kinder. Da fehlt noch was. Und in der Bibel lesen wir es oft. Wir warten auf die Erlösung unseres Leibes oder wir warten darauf, dass wir Eigentum Gottes werden in den Paulusbriefen. Da fehlt noch was. Und im Fiat der Heiligung, das heißt im Reich des göttlichen Willens, Da brauchen wir dieses Fundament, die Nachahmung Jesu, seiner Menschheit, das heißt, das, was wir an ihm sehen, was wir im Evangelium lesen, seine Tugenden, seine Selbstlosigkeit, seine Losschälung, seine Demut, seinen Gehorsam, das sind diese Tugenden, die wir ja nachahmen. Das ist das, was wir nach außen von Jesus sehen, was wir von ihm wissen. Und das ahmen wir Menschen nach. Wir ahmen den Menschen Jesus nach, soweit wir es an seiner Menschheit sehen können. Was die Gottheit getan hat, das ist uns ja ein Geheimnis bis heute. Die Gottheit Jesu, was hat die getan? Sie hat uns erlöst, aber wie hat sie es getan? Jesus hat 33 Jahre gelebt auf Erden und in dieser kurzen Zeit hat er alle Menschen aller Zeiten erlöst. Und hat er das Reich des göttlichen Willens vorbereitet für uns, für eine spätere Zeit, die noch kommen sollte. Das hat die Gottheit Jesu getan und das hat niemand gewusst. Wir wissen nur, er hat uns erlöst. Aber wie ist das gegangen? Wie hat er das gemacht? Das ist Geheimnis der Gottheit. Und jetzt offenbart uns der Himmel das, was die Gottheit Jesu gemacht hat. Also wir gehen über von der Menschheit in die Gottheit Jesu. Jetzt erfahren wir, wie hat Jesus das gemacht? Was hat Jesus da getan? Und wie können wir ihn nachahmen? Wie können wir ihm ähnlich werden, auch der Gottheit Jesu. Dazu brauchen wir die Gabe des göttlichen Willens. Jesus hat den göttlichen Willen in Natur besessen. Er ist Gott. Er hat von Natur aus im göttlichen Willen gelebt. Wir sind bloße Geschöpfe. Für uns ist der göttliche Wille eine Gabe, ein Geschenk. Und um jetzt die Gottheit Jesu nachahmen zu können, brauchen wir als Fundament die Menschheit. Das heißt, wir müssen zuerst einmal, das gilt jetzt für jeden Einzelnen, das gilt auch für alle Völker, wir müssen zuerst mit der Erlösung bekannt werden und vertraut werden. Das heißt, Jesus kündigt im Buch des Himmels an, dass alle Völker zum katholischen Glauben finden werden. Auch jene, die bis heute den christlichen Glauben ablehnen, auch ohne Ausnahme. Da gibt es Stellen im, ich glaube, 3. Oktober 1928, da sagt er, alle Völker werden zurückkehren, auch jene, die den Glauben bis jetzt verweigert haben. Und am 16. Oktober 1918 sagt er, die christlichen Konfessionen, das wird auch ein Ende haben. Es werden alle zurückkommen in die katholische Kirche. Frankreich, erwähnt er, Deutschland ist ja zum Großteil protestantisch oder zum Teil, England, die anglikanische Kirche, Russland, die orthodoxe Kirche. Im Oktober 1918 sagt er, alle diese Konfessionen werden aufhören, es wird diese Spaltung aufhören, es wird eine heilige katholische Kirche sein in dem kommenden Reich. Und das muss auch zuerst kommen. Wir müssen zuerst in die Kirche, die katholische Kirche, zurückkehren, wir müssen die Sakramente empfangen, wir müssen Jesus nachahmen und dann kommt der zweite Schritt, das ist wie bei einem Haus, man braucht das Erdgeschoss und dann kann man den ersten Stock drauf setzen. Man muss ein Fundament haben, ein Erdgeschoss, um den ersten Stock drauf bauen zu können. Und so setzt das Leben im göttlichen Willen zuerst die Erlösung voraus, das Reich der Erlösung. Das gilt eben für den Einzelnen wie auch für alle Völker. Wir müssen seine Menschheit kennen, wir müssen stabil werden in der Übung der Tugenden. Wenn wir in seine Gottheit eintreten, das bedeutet, wenn wir das tun, dann brauchen wir die Menschheit Jesu. Wir selber, wir können nicht direkt in die Gottheit eintreten, in die Gottheit Jesu. Warum? Das ist wahrscheinlich klar, wegen des Sündenfalls. Adam wurde erschaffen, er hat die Gabe des göttlichen Willens als höchstes, als größtes Geschenk bekommen. Er besaß diese Gabe. Er hat im göttlichen Willen gelebt. Das war von Haus aus bei seiner Erschaffung so. Aber durch den Sündenfall hat er diese Gabe verloren, das heißt die Teilnahme am innergöttlichen Wirken, an der sogenannten Ad Intra Operatio. Er hat dieses innergöttliche Wirken ursprünglich gehabt, er hat alles gemeinsam mit Gott getan, aber durch den Sündenfall wurde das durchtrennt, diese Verbindung. Und er als bloßes Geschöpf, er konnte diese Spanne nicht überbrücken, die ein Geschöpf vom Schöpfer trennt. da hat es dann einen Gott gebraucht, der Mensch wird und der wieder diese Brücke bildet. Drum ist Jesus der Mittler, der Einzige, den wir haben. Und wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, dann müssen wir das mit Jesus tun, durch Jesus. Er ist der Mittler, er ist die Brücke. Ja. Wir ahmen Jesus nach in seiner Gottheit. Und jetzt ist es so, dass beide nur mehr von einem Willen leben. Ich verzichte auf meinen menschlichen Willen und nehme, schöpfe aus dem göttlichen Willen, genauso wie die Menschheit Jesu. Er hatte auch einen menschlichen Willen und den göttlichen, aber den menschlichen hielt er immer geopfert. Das ist dieses Martyrium, das ich erwähnt habe. Er verzichtet auf einen, praktisch darauf, dass er seinen menschlichen Willen in Aktion bringt. Er lässt alles nur vom göttlichen Willen her geschehen. Er tut alles, das Atmen, das Gehen, das Essen, das Beten, alles ist nur vom göttlichen Willen belebt. Das heißt, Jesus hatte zwei Willen, aber er lebte nur vom göttlichen Willen. Es ist ein Wille, von dem er lebte. Und bei uns ist es auch so, wir haben unseren eigenen freien Willen als das größte Geschenk auf der Seite des Geschöpfs. Aber jetzt kommt noch ein noch größeres Geschenk hinzu, wie Adam es hatte. Er hatte ja auch seinen freien Willen, aber noch dazu, das war die Krone, er besaß den göttlichen Willen als Gabe. Und so leben wir jetzt wieder unschuldige Adam vom göttlichen Willen, wie Jesus vom göttlichen Willen. Und jetzt sind wir das Kind, das sozusagen das leibliche Kind, wenn man sagen will, das eigene Kind des Vaters. Nicht mehr Diener, nicht mehr Sklave, nicht mehr adoptiv, Sohn oder Tochter. Wir sind das eigene Kind. Jetzt mache ich noch eine kleine Unterscheidung und dann eine kleine Pause, damit wir uns ein bisschen erholen können. Es ist immer ziemlich viel, weiß ich, weil es ist so viel Neues. Im Reich der Erlösung üben wir die Tugenden. Da tun wir gute Werke. Das ist das, was wir kennen. Im göttlichen Willen geht es nicht mehr um die guten Werke und um die Tugenden. Darum sage ich diesen Unterschied. Das finden wir auch im Buch des Himmels von Luisa wieder und wieder. Im Reich der Erlösung üben wir die Tugenden. Das heißt, wenn ich die Tugend des Gehorsams üben will, dann brauche ich jemanden, der mir einen Befehl erteilt, Anweisungen gibt. Also ich kann die Tugenden nur bei gewissen Gelegenheiten üben, bei gewissen Anlässen. Zwischendurch ist Leerlauf. Da ist einfach Leerlauf, nichts. Oder es gibt wertvollere Werke, weiß ich, gute Werke und andere Werke, die nicht so wertvoll sind. Heilige Messe und Gebet ist sicher das Höchste. Aber wenn ich im Garten Unkraut jäte, das zählt weniger, sagt man so. Es ist einfach ein Unterschied in diesem, in meinem Tun. Die Tugenden, in welchem Grad übe ich sie und so weiter. Also mein Wirken ist, ich bin angewiesen praktisch auf die Umstände, auf die Gelegenheiten, um Gutes tun zu können. Wenn niemand da ist, dem ich Gutes tun kann, dann kann ich es nicht tun, dann bin ich eingeschränkt. Und es geht hier um das Wirken des Geschöpfs, das auf seine Zeit und sein Umfeld beschränkt ist. Man denke zum Beispiel an die Ordensgründungen. Ein Heiliger gründet einen Krankenpflegeorden oder jemand kümmert sich um die Waisenkinder oder es ist ein Missionsorden. Da gibt es einen Heiligen, der ein Werk beginnt. Dieses Werk kann sich auf der ganzen Welt ausdehnen, aber es ist immer eingeschränkt auf die Zeiten und die Orte, wo sich das befindet, dieses Werk. Und man übt Andachten und fromme Praktiken. Also Luisa verwendet diesen Ausdruck öfter. Im menschlichen Willen, ja, da halten wir Andachten oder wir gehen beten, wir gehen zur Anbetung, wir besuchen die Heilige Messe. Und viele Menschen, die gehen dann mühelos, weiß ich, von der Heiligen Messe aus der Kirche heraus und ins nächste Gasthaus. Und man zerstreut sich und Gott hat keinen Platz in meinem Denken. Man geht mühelos über vom Geistlichen zum Irdischen. Man vergisst Gott. Also Gott hat nur in gewissen Zeitabständen Platz und ihr wisst es selber. Für viele ist das, wenn es überhaupt so ist, am Sonntag, wenn sie in die Heilige Messe gehen, haben sie immerhin eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, die sie Gott schenken am Sonntag. aber der Rest der Woche gehört sozusagen ihnen und nicht Gott. Das ist das Leben im menschlichen Willen. Wir üben diese frommen Praktiken, die einen mehr, die anderen weniger, und zwischendurch ist wieder alles ziemlich irdisch und menschlich. Und ganz anders ist das im göttlichen Willen. Darum sage ich diesen Unterschied. Im göttlichen Willen tun wir nicht Werke, es geht nicht um die Übung der Tugenden, sondern Leben im göttlichen Willen heißt, es ist das Leben Gottes selbst in uns. Es ist die göttliche Heiligkeit, nicht die menschliche Heiligkeit. Nicht wir bemühen uns, das Gute zu tun. Nicht ich übe die Tugenden. Nicht ich tue die guten Werke. Sondern hier tun wir, hier geht es nur mehr um die Akte. Vielleicht ist das für manche neu. Im menschlichen Willen gute Werke, Tugenden, Übungen. Und im Reich des göttlichen Willens geht es nicht mehr um diese Dinge, sondern es geht nur mehr um das Leben Gottes, das in uns lebt, in jedem Akt. Was ist ein Akt? Jeder Herzschlag ist ein Akt, jeder Atemzug, jeder Schritt, jedes Wort, jeder Gedanke, jede Bewegung. Das sind die Akte. Und in diesen Akten tritt Gott, der göttliche Wille, ein, da kommt es zu dieser Verschmelzung meines menschlichen Willens mit dem göttlichen. In diesen Akten werden diese beiden eins. Das heißt, es kommt zu einer Umwandlung meiner menschlichen Handlung. Es wird ein göttliches Leben darin geschaffen. So sagt Jesus in den Schriften. Er spricht sein Fiat aus. Er spricht sein Fiat aus in jedem meiner Herzschläge, Schritte, Atemzüge, in meinen Schmerzen, in meinen Leiden, in meinen Gedanken. Jeder Akt wird ein solches göttliches Leben. In jedem Akt spricht Gott sein Fiat aus, es wird ein göttlicher Akt. Und diese Akte, das sind, also ein einziger Akt ist mehr, als wenn ein anderer Heiliger im menschlichen Willen lebt und die größten Wunder gewirkt hätte, die größten Werke gegründet hätte, die größten Opfer gebracht hätte, von der Kindheit bis zu seinem Tod. Ein einziger Akt im göttlichen Willen ist mehr. Warum? Wie ist das möglich? Ein einziger Akt im göttlichen Willen ist ein ewiges, ein unendliches, unermessliches Leben, das nie aufhört. Es ist Gott selbst, der sich in diesen Akt einschließt. Also wenn ich einen Herzschlag tue, einen Atemzug, da brauche ich gar nichts dazu tun, das geht wie von selbst. Gott schließt sich darin ein, er selbst. Der unermessliche, ewige Gott, so wie er im Himmel regiert, er schließt sich darin ein. Und alle seine Werke, also alles, was existiert, alle Engel, alle Heiligen, das ganze himmlische Vaterland, ist darin eingeschlossen, in jeden Akt, in jeden Herzschlag und Atemzug und Schritt. Das ganze Universum, alle Menschen, also alle Generationen aller Zeiten, alle ihre Akte. Also ein einziger Akt im göttlichen Willen übertrifft daher bei weitem alles, was die anderen Heiligen vorher getan haben, weil viel mehr darin enthalten ist. Das, was die Heiligen getan haben, das ist alles begrenzt. Aufs Umfeld, auf die Zeit, auf die Personen, die sie umgeben, die daraus schöpfen oder empfangen. Ein Akt im göttlichen Willen ist ewig. Er ist in einer anderen Sphäre, wenn man sich das vorstellt. Die Erde, die Sphäre der Erde, wo alles begrenzt und klein und arm ist. Und die Sphäre der Sonne. Die Sonne breitet ihr Licht aus über alles und über alle. Sie reicht überall hin. Also ein einziger Akt im göttlichen Willen. Von dem kriegen alle, von dem empfangen alle. Alle Engel, alle Heiligen, die gesamte Schöpfung, die Erde, die Sterne, das Irdische, der Himmel, das Meer, der Wind, die Elemente und die Pflanzen. Also alles, was lebt, alles, was Gott erschaffen hat. Und alle Menschen aller Zeiten. Ein einziger Akt. Breitet sich aus über alle. Er schließt niemanden aus. Also das sind Unterschiede, wenn wir es jetzt auch nicht ganz verstehen, aber wir sehen sicher so viel, dass da ein himmelweiter Unterschied besteht. Also dieses Wirken im göttlichen Willen, diese Akte, sind unbegrenzt, ohne keine Einschränkung unterworfen, weder der Zeit noch des Ortes. Diese Akte sind überall wirksam, ununterbrochen, das heißt zu allen Zeiten. Sie sind unabhängig. Das ist ganz anders. Die Tugenden, da bin ich angewiesen auf die Personen, auf die Umstände, um sie üben zu können. Die Akte im göttlichen Willen, die sind völlig unabhängig. Atmen und Herzschlag, das geht Tag und Nacht. Ist ununterbrochen. Und es werden immer alle beschenkt. Das ist eine ganz andere Dimension. Also es ist ein Wirken unabhängig von der Erde. Deshalb sagt Jesus auch, die Seelen, die im menschlichen Willen leben, die sind abhängig von so vielen Faktoren. Aber im göttlichen Willen sind wir unabhängig. Wir brauchen nur Gott. Im göttlichen Willen brauchen wir nur Gott. Wir brauchen die Erde nicht mehr, die Geschöpfe nicht mehr, die Umstände nicht mehr. Es ist, wir stehen wie die Sonne oben am Himmel, die auf die Erde herunterstrahlt. Und noch jetzt, dann machen wir Pause. Aber dieser Übergang jetzt von der menschlichen Heiligkeit in die göttliche Heiligkeit, wie ich schon erwähnt habe, wurde vorbereitet über Jahrhunderte durch Grignion. Grignion hat nämlich gelehrt im Goldenen Buch diese vollkommene Andacht, und das ist diese Überleitung, diese Brücke, die uns sachte und behutsam hineinführt in den göttlichen Willen. Sie führt uns vom menschlichen Willen ins Reich des göttlichen Willens. Denn diese Andacht ist weit mehr als eine bloß äußerliche. Da sagt man, ja, ich gehe jetzt in der Kapelle oder ich gehe in die Kirche, da gibt es jetzt eine Andacht und da gehe ich hin. Das ist sehr äußerlich. Im göttlichen Willen leben wir diese Andacht kontinuierlich. Und Grignion hat genau diese Aufgabe übernommen. Die Mutter Gottes hat ihn auf diesen Platz gestellt. Er hat aus dieser äußerlichen und frommen Übung eine innere Haltung gemacht, eine ständige innere Haltung, dass ich mich ganz der Mutter Gottes hingebe, wie flüssiges Wachs mich eingießen lasse in ihr Inneres, in die Form, in diese innere Form, das heißt in diese innere Gesinnung, die die Mutter Gottes hatte. Sie hat nämlich immer auf Gott hin gelebt und gewirkt. Ihr ganzes Handeln war immer auf Gott ausgerichtet. Und sie hat ihre eigenen Wünsche, ihre Vorstellungen, ihre Interessen vergessen, buchstäblich vergessen. Sie hat nicht einmal gewusst, welche persönlichen Vorlieben sie hat. So lesen wir es bei der Luisa Picaretta. Die Mutter Gottes hat gar nicht gewusst, was ich, das schmeckt mir nicht, das mag ich nicht, den mag ich, den mag ich nicht, das ist uns so vertraut. Das kannte sie nicht. Sie hatte nichts Persönliches, kein Eigenleben. Ihr Leben war von Gott erfüllt. Sie hat alles, sie war so in Gott absorbiert, sie hat alles aus Liebe zu Gott getan. Sie war in Gott versenkt, sie hat ihn angebetet und geliebt, Tag und Nacht, ohne Unterbrechung. Wir sind, keiner von uns, ich auch nicht, wir sind nicht so. Wir mögen das mehr und das weniger und wir stufen ab und wir teilen ein. Ja. Und die Mutter Gottes führt uns durch Grignion jetzt in diese Haltung, dass wir unsere Wünsche aufgeben lernen, unsere Vorstellungen aufgeben. Wir machen uns wie, wir werden flüssig. Wenn wir unsere festen Vorstellungen haben, das will ich so und das muss so sein und ich stelle mir, was ich vor, meine Zukunft muss oder meine Kinder müssen das und das machen oder ich habe eine Landwirtschaft und der muss jetzt die Landwirtschaft übernehmen und der andere muss das machen zum Beispiel. Und das, da sind wir wie Holz oder wie Eisen. Wir lassen uns nicht formen von Gott, weil wir vorgeben. Wir sagen, wir wollen es so und so haben. Da gibt es keinen Raum für Gott. Er kann uns nicht formen. Wir lassen uns nicht verflüssigen. Und die Mutter Gottes lehrt uns mit Grignion, dass wir uns verflüssigen lassen, wie flüssiges Wachs. Und was geschieht? Wir wissen, dass wenn wir Kerzen gießen oder so, das geht mühelos, ganz leicht und ganz schnell. Und darum lehrt sie uns diesen Weg. Es ist nämlich der schnellste, der kürzeste, der einfachste Weg, umgewandelt zu werden und vergöttlicht zu werden. Das lesen wir schon bei Grignion. Wir werden vergöttlicht. Das bedeutet Gott ähnlich in unserem Wirken. Und das Wirken, das Gott ähnlich ist, das ist genau das, was wir im göttlichen Willen tun. Da wirken wir so wie Gott. Da tun wir das, was die Gottheit Jesu auf Erden getan hat. Wenn ich in den göttlichen Willen eintrete und meine Akte in ihm tue, dann bin ich Gott ähnlich, weil ich wie Gott alles und alle einschließe. Ewig, universell. Ja, jetzt machen wir eine Pause. Leben im göttlichen Willen ist ein Geschenk der Liebe. Also wie Gott liebt. Ich war fasziniert vor einigen Wochen, 2, 3 Wochen, ist mir das so aufgefallen. Ich lese jetzt so in den letzten Bänden von den 36 Band, ja, im letzten, 35, 36. Und wie in diese einführenden Worte bei den Einträgen Luisas, das ist mir so aufgefallen. Am Anfang war das ja nicht so, da hat sie unter den Entbehrungen, unter diesen Beraubungen Jesu so schwer gelitten. Jesus war nicht da und das war für sie das ärgste Martyrium. Und später hat sie dann sozusagen sich zufrieden gegeben, das ist jetzt wirklich unter Anführungszeichen, mit dem göttlichen Willen. Sie lebte im göttlichen Willen und der göttliche Wille war für sie zunehmend einfach das Leben. Ein Ozean der Liebe, ein Meer der Liebe. Und so lesen wir in diesen späteren Einträgen, wie sie das erfahren hat. Und das ist sowas von wunderbar. Für sie war es egal, ob sie jetzt mit Jesus zu tun hatte oder im göttlichen Willen, in diesem Ozean geschwommen ist. Das eine wie das andere war Himmel, Himmel. Am 18. Juni 1937. Nein, das lasse ich jetzt weg, weil es ist einfach zu viel. 24. Jänner 1937, nur ein Satz in diesen einleitenden Worten. Also in diesen Jahren sieht man das auf Schritt und Tritt. Sie schreibt hier, ich bin in der Macht des höchsten Fiat, das mir immer von dem Seinigen geben will, um mich beschäftigt zu halten und immer etwas gemeinsam mit meiner armen Seele zu tun zu haben. Also sie beschreibt hier genau das, was genau so auf Jesus zutrifft. Sie ist in der Macht Gottes oder in den Armen Jesu. Er will immer etwas von sich geben. Er will sie immer beschäftigen. Das heißt, er will sich immer mit uns beschäftigen. Und immer etwas gemeinsam mit unserer armen Seele zu tun haben. Das gilt für jeden von uns. Also das hat mir wirklich die Socken und die Schuhe ausgezogen. Da ist mir das bewusst geworden. Jesus oder der göttliche Wille. Es ist das Gleiche. Der göttliche Wille erwartet mich voll Liebe. Voll Erwartung, voll Liebe, voll Sehnsucht. Und damit ich komme, um in ihm zu leben, meine Akte in ihm zu tun, zu lesen oder zu die Rundgänge zu machen oder in den Garten zu gehen oder einkaufen zu gehen, er erwartet mich immer voll Liebe, voll Sehnsucht. Also beide, der göttliche Wille, Jesus, das ist wie ein und dasselbe. Gott liebt uns so sehr und deshalb hat er uns den göttlichen Willen gegeben, weil er möchte, dass wir immer bereit sind, von ihm zu empfangen. Wenn wir im menschlichen Willen leben, dann sind wir ja mal beim lieben Gott und dann wieder nicht. Dann tun wir uns so schwer, die Tugenden zu üben, das Gute zu tun. Wir sind instabil im Guten, das verlangt Anstrengung. Im göttlichen Willen wird das leicht. Im göttlichen Willen sind wir immer auf seinen Knien. Im menschlichen Willen geht das nicht. Im göttlichen Willen sitzen wir auf seinem Schoß, sind immer da und bereit, seine Worte zu hören. Das heißt, wenn er zu uns spricht, er will uns immer etwas geben. Es ist nicht nur, er erzählt uns etwas Schönes, sondern das, was er uns sagt, das gibt er uns. Wenn Gott spricht, dann gibt er. Das bedeutet, er erschafft in mir das, was er mir sagt. Er tut das, was er sagt. Wir lesen das in der Heiligen Schrift. Sein Wort kehrt nicht leer zu ihm zurück. Es bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Es hat die schöpferische Kraft. Das lesen wir auch im Prolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Also alles wurde erschaffen durch das Wort. Und das Wort ist das Fiat. Da gibt es auch eine Stelle im Buch des Himmels, wo Jesus das genau sagt. Ich bin das Wort, das Verbum, das Fiat. Er ist das schöpferische Wort. Und wenn er uns etwas sagt, dann erschafft er das in uns. Er gibt uns das. Es empfängt, also es entsteht, er erschafft sein Leben in uns, Gott. sein göttliches Leben. Und so sagt sie auch am 12. Oktober 1937, ich bin in der Gewalt des göttlichen Willens. Ich fühle seine Sehnsüchte, sein Schmachten der Liebe. Also wenn man sich das vorstellt, er schmachtet. Das klingt jetzt, mag sentimental klingen, aber es ist nicht sentimental. Es ist eine solche Liebe, eine solche Sehnsucht, dass er so sehr ersehnt, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns auf seinen Schoß setzen, dass wir bei ihm sind, dass wir in seinem Willen leben, weil er sich bekannt machen will. Es ist nämlich auch so, wenn wir seinen göttlichen Willen nicht kennen, wenn wir nicht in ihm leben, dann kann er uns diese Dinge gar nicht sagen. Und er will es uns aber so gern sagen, weil er es uns geben will. Er will sich bekannt machen, nicht um gefürchtet zu sein, sondern um geliebt zu werden, in Besitz genommen zu werden, damit man sich mit ihr verschmilzt, mit dieser Liebe, und um dem Geschöpf zu sagen, wir führen ein gemeinsames Leben auf eine Weise, dass du dasselbe tust, was ich tue. Also Gott möchte so sehr, dass wir mit ihm dasselbe tun, was er tut. Das heißt, in diesem göttlichen Willen leben. Jetzt komme ich sowieso nicht dazu, alles vorzulesen, aber mir fällt gerade ein, was tut Gott? In ihm ist alles im Akt. Alles, was existiert, das Werk der Schöpfung, das ganze Universum, die sechs Schöpfungstage, der siebente Schöpfungstag war der Mensch, das ist alles im Akt in Gott. Das ist alles im Akt. Und da treten wir hinein. Also wenn wir da hineingehen in den göttlichen Willen, dann finden wir die ganze Schöpfung im Akt, wie sie erschaffen wird. Wir finden das Fiat der Erlösung im Akt. Das heißt, das ganze Leben Jesu, das ganze Leben der Mutter Gottes, alles, was sie getan haben, ihre Schritte, Gebete, Tränen, Herzschläge, Leiden, wir finden alles im Akt. Es ist nicht vorbei. Im göttlichen Willen, da gibt es nichts, was vorbei ist oder noch kommt. Da ist alles jetzt im Akt. Also alles, was war, was ist und was sein wird. Und das will er mit uns tun, das heißt, das sollen wir mit ihm tun. Wir sehen das nicht, wir hören das nicht, wir tun das nur im Glauben, wenn wir sagen, wir wollen im göttlichen Willen leben. Dann kommt dieser eine ewige Akt und tritt in unsere Akte ein und er tut es. Wir können das eh nicht tun, weil das kommt von Gott, das ist nicht von uns. Und das ersehnt er. Er sagt, ich fühle, dass meine Liebe mir das Bedürfnis gibt, mit dir Herz an Herz zu leben, ja, mit einem einzigen Herzen. Ach, verweigere mir nicht deine Gesellschaft. Ich weiß, dass es dir an vielen Dingen mangelt, um mit mir gemeinsam zu leben. Also er weiß, dass uns viel fehlt, dass wir uns schwer tun, dass wir schwach sind, unbeständig sind. Aber fürchte dich nicht, ich werde an alles denken. Also das sagt er auch an vielen Stellen, er wird Ersatz leisten, er wird uns stärken, er wird uns helfen. Und wenn wir fallen, wenn wir auslassen, wenn wir abgelenkt sind, dann macht er uns keinen Vorwurf. Das ist auch so schön. Wir sind dann meistens eh schon selber entmutigt, weil wir sehen, ach, was habe ich jetzt schon wieder angestellt. Und Jesus tadelt nicht, er macht keinen Vorwurf, sondern er macht uns Mut und hilft uns, dass wir weitergehen mit ihm. Dass er das Leben mit uns gemeinsam fortsetzen kann. Also er will dem Geschöpf stets etwas sagen, um mit ihm, um geliebt zu werden. So. Das sagt Luisa am 31. Oktober 1937. Mein armer Geist, das sagt sie auch oft, weil sie sieht das unermessliche Meer des göttlichen Willens und wie wenig sie davon fassen kann. Sie schwimmt darin, sie erlebt das, sie ist wie ein Fisch im Meer. Und dann soll sie was davon aufschreiben und wie wenig bringt sie zu Papier von dem, was sie erlebt, was sie versteht. Und da erlebt sie diese Begrenztheit ihres geschaffenen Geistes. Mir scheint, dass er stets neue Dinge von dem sagen will, was er in dem Geschöpf, in dem er regiert, tun will und kann. Das ist auch so schön. Er will uns stets neue Dinge sagen. Wenn wir so aufmerksam wären wie die Mutter Gottes, dann würden wir ständig neue Offenbarungen, Erkenntnisse, Erleuchtungen empfangen, Überraschungen der Liebe. Und das ist es, was das Leben zu einem einzigen Himmel macht. wo wir immer in dieser Glückseligkeit sind. Wir wissen selber, wenn wir so Einsichten, Erleuchtungen haben oder vielleicht auch einen Traum geschenkt bekommen, wie beglückend das ist. Und Gott will uns das ständig geben. Wer ständig, wie die Mutter Gottes in ihm lebt, der empfängt ständig diese Dinge und ist in dieser ständigen Glückseligkeit. Weil der göttliche Wille, er kann uns nicht verlassen. Wir können uns von Gott verlassen fühlen, von Jesus. Das kann schon sein, dass wir uns verlassen fühlen, kalt und trocken. Aber der göttliche Wille verlässt uns nie. Und da der gute Jesus großes Vergnügen daran findet, von seinem Willen zu sprechen, übernimmt er, wenn er das Geschöpf disponiert sieht, den Teil des Erzählers, um ihn bekannt zu machen, seinen göttlichen Willen. Wozu? Damit er geliebt wird. Also er will unsere Liebe.